Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Einzigartig, der Podcast. Mein Name ist Pascal und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine neue Episode aufzeichnen darf. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe heute Christina hier mit einer ganz spannenden Geschichte und sie wird sich gleich selber kurz vorstellen. Liebe Christina, du hast das Wort.
Also, hallo, danke nochmal für die Einladung. Ich bin die Christina Hubner, bin 27 Jahre alt, komme aus Bad Ischl, das ist in Oberösterreich. Ich habe Bäcker und Konditor gelernt und arbeite zurzeit in einem Spielautomaten-Casino, habe einen Hund und ja, in meiner Freizeit mache ich viele verschiedene Unternehmungen, wie Radfahren oder schwimmen und Berge erklimmen und so Sachen halt, genau. Und habe seit Dezember 2017 die Diagnose Brustkrebs mit 22 Jahren erhalten, genau.
Super, vielen Dank für deine Vorstellung, dann sind wir ja schon mitten im Thema und würde sagen, kommen wir doch direkt zu deiner Geschichte. Du hast eben angetönt, als du 2017 die Diagnose Brustkrebs diagnostiziert bekommen hast. Magst du uns mal mitnehmen, wie das ablief oder was das für dich bedeutet hat in diesem Moment? Oder was war dein erster Gedanke?
Also ich bin duschen gegangen, habe dann einen Knoten gespürt in der rechten Brust, bin dann zum Frauenarzt. Ein paar Tage später, der hat es dann bestätigt, hat aber gesagt, ist eine normale Zyste, wie bei jeder Frau und soll man nichts denken halt dabei. Und der Knoten ist aber dann immer größer und größer geworden. Mir ist halt das einfach ungut vorgekommen, das Bauchgefühl, und habe das dann bei einem Radiologen abgeklärt, der hat das auch bestätigt, ist nur eine normale Zyste. Ja, und es ist aber trotzdem immer weiter und weiter gewachsen, also immer größer geworden, und bin dann in eine Brustambulanz überwiesen worden. Und genau, und da ist halt die sogenannte Zyste immer punktiert worden, so ungefähr 250 Milliliter pro Woche dann auch schon. Und es ist ja schon gelaufen aus der Brustwarze, also wie Milch sozusagen, aber halt, es war ein anderes Sekret sozusagen. Und ja, und dann haben sie gesagt, die sogenannte Zyste derma aussa im Dezember, und dann haben sie halt eingeschnitten, und dann haben sie aber gesehen, dass das halt schon bösartig oder halt nicht gut ausschaut. Und dann haben sie eine Biopsie gemacht, also einen Schnellschnitt, und eingeschickt ins Labor, und ein paar Tage später bin ich Obi kam auf die Brustambulanz zum Wundverband, und auf einmal hat es geheißen, ja, Frau Hubner, Sie haben Brustkrebs mit 22 Jahren und ja, ohne Chemotherapie haben Sie höchstens eine halbes Jahr noch zum Leben. Und da denkt man sich halt dann mal, Scheiße, wenn ich das so sagen darf. Genau.
Und zuvor hast du da nichts gespürt, dass etwas in die Richtung passiert ist. Das war wirklich, wie du es geschildert hast, ein Beispiel, wo du es erstmals beim Duschen festgestellt hast.
Genau, also nach vorher.
Oder
Keine
vorher.
Symptome oder es ist irgendwas. Es ist halt familiär bedingt, aber es ist vorher noch nie ausgebrochen gewesen. Und genau, es ist halt bei mir das erste Mal ausgebrochen.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr großer Schock war, oder das wäre für jede Person natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Hattest du da psychisch direkt irgendwelche Unterstützung in Angriff genommen, oder wolltest oder brauchtest du das nicht? Hast du das mit deinem Umfeld quasi durchgestanden in dieser Phase?
Ja, also ich war schon in psychologischer Betreuung und bin auch recht dankbar drum. Aber ich finde halt die Familie und die Freunde an das Wichtigste. Also die haben wirklich zu 100% hinter mir gestanden und stehen auch nach wie vor hinter mir und bin recht dankbar dafür. Aber man sollte halt voll drüber reden. Also reden, reden, reden ist das Wichtigste. Aber wenn man hin und wieder denkt, na, das versteht's mir alle nicht oder aber es ist, man lernt so viel von den anderen, weil jeder hat sein Schicksal und sein Winkel, so gerne, hinten, oben und ja, genau. Also vielleicht sieht man es auch nicht bei jedem, dass er eine Krankheit oder schwere Schicksale halt hat oder gehabt hat und deswegen braucht man sich nicht schauen, dass man in psychologischer Betreuung geht. Also, genau. Bin da recht dankbar dafür.
Über welchen Zeitraum hattest du psychologische Unterstützung? War das über einen längeren Zeitpunkt oder vor allem punktuell zu Beginn?
Ja, es ist halt, also ich habe angefangen mit, wo ich die Diagnose halt gekriegt habe, weil da kriegst du ja alles Mögliche, also angefangen von Chemotherapie bis zur Bestrahlung und dass das halt alles einmal verarbeitet, also von 2017 bis, ja, nach wie vor, also ich gehe jetzt ab und zu, wenn ich den Bedarf habe, sozusagen darf ich es anrufen, meine Psychologin. Und ja, es ist ja nichts Schlechtes und sie ist dann up to date, was in meinem Leben sozusagen los ist. Genau. Und ja, wie gesagt, das ist ja dann recht eine angenehme Situation. Also nicht so, wie man sich es vorstellt, so der Arzt hockt da und der Patient da und man redet halt, sondern es ist eher so, wie wenn ich mit einer Freundin redet oder mit dir, genau. Also ganz sympathisch.
Super, vielen Dank auch für diese ehrliche Ausführung. Und ich denke, hier hört man raus oder kann man sagen, dass Hilfe holen oder auch zum Psychologen zu gehen nichts Schlimmes ist. Weil oft hat man das Gefühl, ups, zum Psychologen, ich bin doch psychisch nicht krank oder wie auch immer. Und deshalb denke, kann man hier nur einen Appell auch aussprechen, dass Hilfe holen nie etwas Schlechtes ist, sondern immer was Gutes, weil die Personen möchten einem ja helfen und am Schluss nur das Beste für die Patientin oder den Patienten rausholen.
Genau.
Ich würde sagen, versuchen wir doch deine Geschichte etwas chronologisch weiter aufzurollen. Ich glaube, das ist am einfachsten, um dem auch zu folgen. Wie lief dann das ab nach der Diagnose? Du hast gesagt, dass dir gesagt wurde, dass du rasch oder zeitnah die Chemotherapie starten musst, weil sonst die Lebenserwartung ja noch auf ein halbes Jahr prognostiziert wurde. Magst du uns da einen Einblick geben, wie das vonstatten ging?
Genau, also ich bin dann auf die Onkologie. Da hat man dann über Gespräche mit Onkologen und mit dem Pflegepersonal. Ich habe dann einen Portacut bekommen, das ist ein venöser Zugang. Dann, also es war alles in einer Woche sozusagen, es war zeitlich sehr knapp. Also eben den Portacut habe ich unter Narkose gekriegt. Dann 2 Tage später ist mir das Eierstockgewebe für späteren Kinderwunsch ist man entfernt worden, auch unter Narkose. Und 2 Tage später habe ich dann Ja, das ist ja eine blöde Situation, aber ich habe dann nur so eine Fistel gekriegt zwischen den Pobacken von dem ganzen Liegen und ja, es war halt dann auch noch sozusagen ein Thema und zum Operieren. Und dann nochmal 2 Tage später habe ich, also es war der 18.12.2017, da hat dann die erste Chemo angefangen, also nur kurz vor Weihnachten. Ja, das ist dann bis Mai habe ich dann Chemo gehabt, also 8 Mal, jeweils in 3 Wochen Abstände. Und im Juni habe ich dann die Mastektomie gehabt, das heißt die Entfernung der rechten Brust. Und im Juli bzw. August habe ich dann 28 Mal Bestrahlung gehabt. Genau, also da war mal das sozusagen von 2017 bis 2018. Dann ein Jahr später habe ich dann den Wiederaufbau gehabt vom Bauch. Also da haben sie mir den Bauchspeck, sage ich immer, genommen und haben auf die rechte Brust aufgebaut. Und vorsorglich, weil eben die Genmutation BRCA1 und 2 habe, haben wir dann vorsorglich die linke Brust ausgehöhlt sozusagen und wollten halt auch das Eigengewebe auftransplantieren, aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Da bin ich dann 2 Mal notoperiert worden und habe dann jetzt auf der linken Seite ein Silikon drinnen. Genau. Ja, das war mal 2019 oft. 2020 ist dann die nächste Diagnose gekommen mit den Metastasen in der Lunge, Leber und Knochen. Ja, natürlich wieder Chemotherapie. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel, weil ab irgendeinem Zeitpunkt schaut man halt ab, wie viel und hin und her. Aber ich glaube, 18 waren wir nicht ganz falsch. Ja, dann hat das alles wieder gut gepasst, habe dann wieder normal, also einen normalen Ablauf gehabt und habe dann sogar Ausbildung noch angefangen. Und dann heuer sozusagen ist dann das dazugekommen, dass ich akute Leukämie habe, also gekriegt habe. Und da halt auch wieder ausgestellt worden, dass Gehirnmetastasen dabei haben, also 3 Stück. Die haben wir dann bestreut, einmalig, also mit so einer Kopfmaske. Und ja, es war halt dann ja wieder komplett das Kartenhaus ist natürlich wieder komplett zusammengefallen. Und ja, also wieder Chemotherapie und durch die, also ich habe ja einen Haufen Medikamente und Chemotherapie und Bestrahlung und was nicht alles, habe ich nur jetzt zum Schluss sozusagen eine Kiefernekrose, nennt man das. Das ist halt, dass die ganzen Zähne auf der linken Seite zum Beispiel haben sie. Der Knochen hat sich aufgelöst, also da war kein Knochen mehr da und dann haben sie die Zähne ausreißen müssen und jetzt ist halt da Prothese drin, aber ja, ich lebe mit dem Ganzen so gut wie möglich und ja, ich denke mir aber, es gibt so viel schlimme andere Sachen, da sollte ich froh sein, dass ich gerade das habe sozusagen. Und ja, also das ist so ein kurzer Einblick in mein Leben.
Vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Einblick in dein Leben. Denn da hast du ja, ich bin gleich alt wie du, in diesem jungen Alter schon extrem viel durchmachen müssen, was andere ja nicht mal im gesamten Leben haben werden.
Und hoffen.
Was mich interessieren würde, du hast gesprochen eben von diesen vielen Medikamenten und diesen Therapien. Was waren da die größten Nebenwirkungen, mit denen du konfrontiert wurdest? Weil bei Krebs ist ja oft so, dass man hört, ja, man verliert die Haare und es schwächt allgemein. Was waren da die Nebenwirkungen, mit denen du zu kämpfen hattest?
Ja, wie du schon gesagt hast, die Haare haben ausgefallen und ich liebe einfach meine Haare. Und es war halt, ich habe, wie gesagt, Rücken, also fast bis zum Ende des Rückens lange Haare gehabt. Und das ist halt so typisch für Mädchen. Und es war halt dann einfach, ab der zweiten Chemo sind halt dann wirklich die Haare am Ansatz ab. hast anziehen können und sie haben halt ausgegangen. Und das war halt für mich schon schlimm, weil das ist halt dann so ein Einschnitt in die Persönlichkeit, weil einfach du bist nicht mehr du und ja, und die Menschen kennen es halt dann einfach, dass du krank bist und sie schauen dich halt mit anderen Augen an, beziehungsweise so Stielaugen drin. Und das Schlimmste, was für mich war, ist, dass einmal wer gesagt hat, was, also da war ich mit der Freundin unterwegs und die hat halt dann gesagt, Hausnummer, Sophia, hast heute mal einen Buben mitgenommen, also mich. Und das hat dann schon weh da, weil man denkt, hey, ja, wer extra rosas Leiberl gehabt und dies und das, aber durch das Cortison habe ich auch zugenommen, das war auch was. Also ich habe dann so ein Vollmondgesicht gekriegt und die Wassereinlagerungen. Ich habe dann 90 Kilo gehabt. Das war halt dann auch nochmal, ja, das war halt, es ist halt gerade äußerlich, aber es ist halt, wie gesagt, ein Einschnitt in die Persönlichkeit. Und ja, so Nebenwirkungen, mir war halt am Anfang, war mir recht schlecht, aber nie, also wirklich nie, es gibt Gott sei Dank gute Medikamente, ich habe mich nie übergeben müssen. Also das war das Einzige, ja, sicher gefreut sein, hin und wieder nicht auszugehen und eben die Blicke von den anderen und, aber im Großen und Ganzen ist mir Gott sei Dank Erfolgsklopfen, nicht schlecht gegangen.
Okay, die nächste Frage hast du schon halbwegs beantwortet. Da wollte ich dich nämlich fragen, ob du denkst, ob die Leute anders mit dir umgehen würden, wenn man dir die Krankheit ansieht, beziehungsweise nicht ansehen würde, je nach Phase. Und wollte dich nach deinen Erfahrungen sammeln, aber hier hast du mir schon etwas vorweggegriffen oder hast du da noch was zu ergänzen?
Ja, also wie gesagt, wenn ich meine Geschichte erzähle, weil viele denken sich, ja, das ist ein Mädel und was soll ich denn die schon erlebt haben und dann erzähle ich eben meine Geschichte, dann schauen sie mich auch mit ganz anderen Augen und so auf die Art, na, das ist eine starke Person und so hätten sie mich zum Beispiel gar nicht eingeschätzt oder genau, also man kriegt halt dann auch hin und wieder Mitleid, aber viele bewundern mich halt. Ich würde ja jetzt auch kein Selbst, wie sagt man, Selbstlob oder so machen. Aber sowas muss mal wer durchstehen. Also wirklich, ich kriege das alle wieder von wenn oder von vielen, kriege ich das Zerren. Und ja, wie gesagt, wenn du eben krank ausschaust, dann, wie soll ich sagen, dann behandelst du die auch so. Und so haben sie halt wie normale Menschen. Wir. Du und ich halt. Also, wir schauen jetzt auch nicht anders aus wie andere.
Das stimmt. Wie motivierst du dich, beziehungsweise was rätst du Personen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du?
Also, ich wache in der Früh auf und denke mir dann eigentlich, ich muss froh sein, dass ich mehr oder weniger gesund aufstehen kann. Also, dass ich selbst entscheiden kann, ich will jetzt Radl fahren gehen oder am Berg gehen oder sonst irgendwas. Das motiviert mich und dass ich was Schönes eigentlich am Tag erleben kann. Sicher gibt es blöde Tage auch, aber das motiviert mich eigentlich wirklich, dass ich aufstehen kann, mit meinen Freunden und meiner Familie was da kann. Genau, also das ist für mich die Motivation, dass ich Freiheit sozusagen erleben darf. Und wo sie halt, wenn einen Rat geben darf, oder
Sehr gerne.
genau, ist halt einfach denken, der Mensch hält so viel aus und ich sage aber, mein Leitspruch sozusagen ist, Unkraut vergeht nicht. Weil, ja, wie man sieht, man hält so viel aus und was man gar nicht glaubt von sich selbst und genau, es ist halt einfach, ja, mit viel Leid reden, so kommt man zusammen sozusagen und ja, das ist halt das.
Wenn du dich versuchst zurückzuversetzen, so in dein 13-jähriges Ich, wenn du das heute nochmal sehen würdest, was würdest du ihr bzw. deinem 13-jährigen Ich raten oder sagen?
Ja, wenn man, also wenn dir etwas nicht passt vom Bauchgefühl her, dann werde ich sofort ab und lass dich einfach nicht von deinem Weg ablenken. Genau.
Wie bist du eigentlich auf einzigartig gestoßen?
Durchs Internet, durch Zufall. Ich habe ja schon meinen Beitrag gleich machen dürfen.
Was bedeutet einzigartig für dich? Auf dich persönlich bezogen, aber auch auf die Community?
Also ich sage, einzigartig ist einfach auch jeder Mensch. Wir haben zwar so körperlich, haben wir alle gleich. Also Weiblein und Männlein und diverses. Aber im Endeffekt ist jeder eine einzigartige Person und eine besondere Person, so wie man ist. Und also die Community einzigartig ist für mich einfach ein super sympathisches und kreatives Team, weil es bleibt halt nicht bei einem, wie soll ich sagen, nur einer Sache, also nur Beiträge oder nur Reels, wie es jetzt gibt, sondern es geht halt mit der Zeit sozusagen. Also es macht jetzt, wie wir jetzt da den Podcast und genau. Und es macht halt die Krankheiten, die was in unserer Gesellschaft haben, haben halt keine Tabuthemas mehr, sondern wir haben einfach füreinander da und ja, es gibt, wie gesagt, immer schlimmere Schicksalsschläge, nur dass es rauskriegt. Und dass man halt einfach eine Zufriedenheit mehr in den Alltag bringen sollte, weil es ist, wie es ist, genau.
Vielen lieben Dank für diese sehr ausführliche Antwort auf meine Frage, beziehungsweise auf einzigartig selber. Gibt es von deiner Seite her noch etwas, was du unserer Community unbedingt mitteilen möchtest oder was du loswerden willst?
Ja, ich finde es halt irgendwie schade, sozusagen, dass man als Krebspatient trotzdem arbeiten gehen muss, weil einfach, also wie es bei mir war, ich habe 680 Euro habe ich Krankengeld gekriegt von der Gebietskrankenkasse sozusagen, also von der Krankenkasse. Und ich hätte auch dann, also ich war oft einmal in der Invaliditätspension gewesen und habe dann auch gerade 680 Euro gekriegt. Hätte halt dann das nur aufstocken können, sozusagen auf die Mindestpension. Das sind 800 und ein paar Euro, halt, sagen wir so. Und genau, das finde ich halt schade, weil wirklich unsere Zeit ist begrenzt und man kommt mit 680 Euro einfach nicht aus. Es ist, wie es ist. Und man hat eine Wohnung, man lebt und man hat Auto, man hat Versicherungen, man hat Handy und man kommt einfach mit dem Geld nicht aus. Es ist leider so. Und das finde ich echt schade. Und da wäre ja mal die Politik, ehrlich gesagt, gefragt.
Gefragt, genau.
Aber es ist ja, es ist, wie es ist. Es gibt
Ist da in
wichtigere.
Österreich nicht etwas politisch oder ist das seit Jahren quasi stagnierend, dass man da zuschaut oder sich die Politiker nicht darum kümmern wollen um dieses Thema? Weil ich denke, das ist länderspezifisch natürlich sehr unterschiedlich, die Leute, die jetzt aus der Schweiz oder Deutschland sind. Bei uns kann ich es nur bedingt beurteilen. Also bei uns gibt es eine sogenannte Invalidenversicherung in der Schweiz, die sich eigentlich extra darum kümmert. Aber da gibt es auch Schwierigkeiten, es gibt so vier unterschiedliche Stufen davon. Und wenn du in einer der Stufe bist, heißt das, du hast auch ein absolutes Minimum oder Maximum, das du zusätzlich verdienen darfst. Und am Schluss darfst du nie mehr Geld verdienen als einen gewissen Betrag, also quasi diese Rente nicht zu verlieren, was eigentlich eine Sicherheit ist für die einzelnen Personen. Aber das ist auch ein Betrag, der ist sehr, sehr niedrig. Und auch hier bei uns zu Lande bin ich der Meinung, dass man das System mal neu anpassen müsste auf was ist denn, auf Stufe 2022.
Total, ja.
Aber das ist auch ein politisches Delirium quasi.
Genau.
Genau. Ja, was hast du sonst noch, was du unserer Community auf den Weg geben möchtest?
Ja, also man sollte halt einfach die Leute, was Schicksal haben, einfach so nehmen, wie es haben und nicht irgendein Schubladendenken sozusagen gleich machen. Und nein, mit denen rede ich nicht, weil halt das und das und das könnte ja vielleicht ansteckend sein oder es ist irgendwas und ja, Es sind genauso Menschen wie du und ich, und das sollte weit öfters zu Gebrauch kommen, sozusagen. Genau,
Das
und das.
ist auf jeden Fall fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Von meiner Seite her bin ich am Ende und möchte mich im Namen des gesamten Teams von Einzigartig und der Community bei dir bedanken für deine Offenheit, für deine Transparenz. Ich war sehr berührt, weil wo du so detailliert quasi über diese schwierigen Jahre erzählt hast, wie das bei dir lief, aber auch so positiv aufgestellt bist, das hat mich auch sehr beeindruckt oder beeindruckt mich sehr, dass du sagst, hey, es gibt Leute, denen geht es noch viel, viel schlechter und selber, ja, hast du eine Diagnose, die sehr schwierig ist. Vielen Dank von meiner Seite her für dieses offene Gespräch. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bedanke mich herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um diese spannende Folge reinzuhören. Und freue mich auf bald. Tschüss.
Tschüss, danke.
Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt, und nicht weniger bleibt als das Licht, Helligkeit, die dich aufblicken lässt. Und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest deines Lebens.